verstehst du eigentlich, was du da liest? Ihr kennt, denke ich, alle die Frage, die so in der Apostelgeschichte einem Mann gestellt wird, der gerade den Propheten Jesaja liest. Lesen ist gut, verstehen ist besser. Und ich zeige euch jetzt, wir starten ganz tief, wir waren hoch, wir starten jetzt wieder ganz tief. Ich zeige euch jetzt ganz kurz, was ich vor ein paar Wochen gemacht habe, um den Epheserbrief ein bisschen besser zu verstehen. Ich habe in meiner Vorbereitung auf die heutige Predigt, in der es um ein Thema geht aus Epheser 5, habe ich zuallererst, wie es gut ist, wenn man es macht, den ganzen Brief in Ruhe durchgelassen, gelesen und auf mich wirken lassen, das ist immer gut. Aber schon im ersten Kapitel habe ich festgestellt, dass das, was der Paulus da schreibt, gar nicht so einfach zu verstehen ist. Also was habe ich gemacht? Ich habe nicht das lauwarme Wasser entdeckt, aber ich kann euch doch was sagen. Ich habe den Brief zuerst mal auf meinem Computer abgeschrieben. Und dann habe ich, das geht mit dem Computer sehr gut, den gesamten Text anhand von 6 Farben unterteilt. Schalten wir das jetzt ein, ja. Also in Rot habe ich das markiert, was Gott bereits getan hat, was nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, also das Fundament, auf dem wir stehen. In Blau, was wird Gott tun? Ausblick, Himmelblau, ist nicht auszuhalten, nicht aufzuhalten, es ist auszuhalten, es ist nicht aufzuhalten. Das ist die Zukunft, was Gott noch tun wird, die Hoffnung, die wir haben und die uns Kraft gibt. In Gelb, unseren Stand in Christus, jetzt, wir sind in Christus, Christus ist in uns, wohl bekannt. Dann in Grau, na, da sind wir schon so weit, Grau, da unten geht's los, unser Stand einst, wer wir waren verloren, ist gut für die Dankbarkeit, wenn man das auch ab und zu liest. Dann in Weiß, Gottes Gebote für alle Menschen. Wir können viel reden vom Christus in uns, wenn wir nicht das tun, was er uns sagt, dann sind das alles nur leere Worte. Und Türkis da, die letzte Farbe, Gottes Gebote für bestimmte Stände. Für bestimmte Stände. So, das sind die 6 Farben und wieso erzähle ich euch das? Einfach als kleinen Tipp für all jene unter uns, die gerne mit System das Wort Gottes studieren und für jeden, der was bereit ist, seine Zeit in ein besseres Verständnis der Bibel zu investieren. Ich denke, nicht nur das, was im Epheserbrief steht, sondern alle Briefe generell kommen, wenn man will, in diese 6 Themenbereiche unterteilen. Und dann hat man schon einen besseren Überblick. Und ich denke vor allem, das ist ein zweiter Gedanke, dass alle diese Fächer gehören in der Gemeinde in einem gesunden Verhältnis gelehrt. Das ergibt dann eine ausgewogene Ernährung, vollkommen zugerichtete Menschen für jedes gute Werk zu gebrauchen. Kann man auch schauen. Ich werde heute reden über ein Thema aus der untersten Schublade, wo man normalerweise gar nicht mehr gelangt in der unseren heutigen Zeit, da muss man sich fast bucken und das heißt, die steht drauf, holen, Gottes Anordnungen für bestimmte Stände. Und die macht einen Ordner auf, der Stand der Ehe. Die Ehe ist ein Stand. So wie das Ledigsein. Das ist auch ein Stand. Und wenn du ins Standesamt reingehst und du kommst wieder raus, dann hast du deinen Stand soeben gewechselt. Vor den Menschen, aber auch vor Gott. Es muss dir bewusst sein, für dich, Simon und Michaela, gelten jetzt andere Regeln bald als vorher. Nicht alle werden anders, aber manche werden anders. Eine Predigt speziell für Verheiratete heute Morgen, für solche, die noch mit dem Gedanken ein bisschen spielen. Deshalb lautet mein Thema das Geheimnis der christlichen Ehe. Denn ein solches ist es ein Geheimnis, die Ehe auf der Basis von Gottes Wort. Das ist ein großes Geheimnis. Es gibt viele passable Ehe und ich erfreue mich jeden Tag, wenn ich ein bestimmtes Ehepaar sehe bei der Arbeit, wie sie Händchen halten, noch viele Jahre noch, die sind passabel, auch außerhalb vom Wort Gottes. In den Augen der Menschen eine super Ehe, das ist außer Frage. Wenn Menschen gut zueinander passen, von der Seele her, dann kann das nach außen hin eine tolle Sache sein. Und trotzdem, alles, was wir machen, das wissen wir, ohne dass wir es mit Gott in Verbindung haben, dass wir uns nach ihm richten, ist letztendlich wertlos. Wieso willst du ausgerechnet darüber sprechen, über die Ehe? Das war die erste Reaktion von meiner Frau, wie sie das erfragt hat. Und was für ein Ziel verfolgst du damit? Ich muss sagen, ich wollte heute eigentlich über was anderes sprechen, über ganz was anderes. Dann ist aber die Pfingstfreizeit dazwischen gekommen, der Titusbrief, wo ja die Rede davon war, dass die Frau sich dem Ehemann unterordnen soll. Aber wir sind nicht richtig drauf zu sprechen gekommen, warum Gott das so will. Und auch über die Pflichten vom Ehemann haben wir eigentlich nichts gehört. Der Titusbrief ist ein kleiner Brief, ein kurzer Brief. Aber ein Thema, das man mal angeschnitten hat, denke ich, das soll man auch zu Ende behandeln, sonst sieht der Wagen einseitig, wenn man nur die halbe oder ein Drittel von der Information hat. Also ist schon wichtig, dass auch wir Männer uns von Gott in die Schule nehmen lassen. Und dafür gibt es eben keine bessere Lektüre als Epheser 5. Dauert noch ein bisschen, dazu kommen. Und auch die Frage nach dem Warum, die ist äußerst wichtig, dass wir sie uns stellen. Im Neuen Bund ist es Gottes Wille, dass wir nicht einen sklavischen Geist haben, der einfach Befehle ausführt, sondern wir müssen auch einen möglichst tiefen Einblick bekommen in Gottes Gedanken, in seine Beweggründe. Jesus sagt das in Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern ihr wisst, ich habe gesagt, alles, ihr sollt Bescheid wissen, warum ihr was machen sollt. Ja, mein Ziel, liebe Ehefrau, bessere Ehen, könnte man sagen. Ich starte jetzt mit der Frage nach dem Warum. Warum sollte Gott die Unterordnung der Frau wollen? Oder umgekehrt gefragt, wieso die Überordnung des Mannes? Und wenn man mit Christen spricht über dieses sogenannte Patriarchat, also über die Auffassung, dass der Mann das Oberhaupt in der Familie ist, in der Ehe, dann stößt man auf völlig verschiedene Meinungen. Damit muss man von voraus rechnen. Man kann nicht damit rechnen, dass alle jetzt das gleich sehen. Eine erste Meinung habe ich in der Vorbereitung gesehen, in meinem bekannten Bibelkommentar, da steht, die Zuordnung von Mann und Frau wird zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen gesellschaftlichen Verhältnissen jeweils eine andere Gestalt annehmen. Auch die Frage, wer von beiden begabter ist, spielt dabei eine wichtige Rolle. Also, wenn der Mann damals vor 2000 Jahren, als das Neue Testament geschrieben wurde, generell das Oberhaupt war in der Ehe, wie man so sieht, dann war dies lediglich eine kulturelle, bedingte, soziologisch bedingte Sache. Das hat mit Gott nichts zu tun. Heute geht der Trend mehr in eine andere Richtung, vielleicht Richtung Matriarchat. Aber das ist letztendlich alles, laut dieser Auffassung, vollkommen egal. Im Zentrum ist die Liebe und da ordnet sich mal der eine unter, mal der andere. Also, es ist eine Auffassung. Und andere wiederum sagen, nein, das stimmt nicht ganz. Das hat schon mit Gott zu tun. Das ist ganz klar eine Folge vom Sündenfall. Erst nach dem Sündenfall spricht Gott zu Eva: Unter Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Vorher hat Gott es nicht gesagt. Und dann gehen manche einen Schritt weiter und sagen: Ja, aber jetzt ist Jesus für unsere Sünden gestorben, also gilt nicht mehr. Im Neuen Bund gilt es nicht mehr, dass die Frau sich dem Mann in der Ehe unterordnen soll. Eine zweite Auffassung, eine dritte Auffassung ist ungefähr daneben. Ich sage, ja, das ist eine Folge vom Sündenfall, also etwas eindeutig Negatives. Du brauchst auch nur schauen, wie die Männer sich verhalten haben mit all die Jahrhunderte mit ihren Frauen. Das hört man heute oft. Und dann sagen diese, ja, aber das Neue Testament lehrt jetzt seltsamerweise, man weiß nicht genau warum, trotzdem immer wieder in 6 Briefen im Neuen Testament von Petrus und von Paulus, also von den Ledigen und von den Verheirateten, dass Gott auch nach der Erlösung, aus welchen Gründen auch immer, daran festgehalten hat. Und deshalb müssen wir uns daran halten. Chapeau, muss ich sagen, vor so viel Gehorsam. Allerdings muss ich sagen, als mündige Frau würde ich mir die Frage stellen, wie kann es sein, dass in der ganzen Bibel Adam als Dintiger rausgemacht wird, der hauptverantwortlich ist dafür, dass wir sterben müssen, dass die Sünde in die Welt gekommen ist. Und dann geht Gott nach dem Sündenfall her und erhöht den Mann, etwas, was vorher, oh, denke mal, das ist die Auffassung, nicht der Fall war. Und die Frau wird jetzt gestraft. Sie muss sich diesem Versorger unterordnen in Zukunft. Vorher waren sie auf einer Ebene und jetzt nach dem Sündenfall bin ich als Frau diesem Mann unterstellt. Müsste umgekehrt sein, wenn Gott nicht ein launischer Gott ist, denke ich. Unbefriedigend. Und dann gibt es welche, gehöre auch dazu, die landen auf der Suche nach der Ursache für die Tatsache, dass in der Bibel ganz offenkundig der Mann das Oberhaupt der Familie ist, weder bei der Kultur noch beim Sündenfall, nicht einmal bei der Schöpfung des Menschen, sondern bei Gott selbst. Das Patriarchat wurde zuerst praktiziert und wird immer praktiziert werden innerhalb der Gottheit selbst. Und daraus erklärt es sich. Es ist keine menschliche Sache. Geschwister, und das ist, denke ich, eine schöne, befreiende Entdeckung. In der Bibel den Gott zu entdecken, der irgendwann zu seinem geliebten, sich ihm stets unterordneten Sohn spricht, kommt her, lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Stets untergeordnete Sohn. Da müsste man jetzt sagen, wir vergessen alles, wir wollen das jetzt vertiefen. Anhand der Bibel zu entdecken, das Verhältnis zwischen Gott dem Vater, wie er überhaupt zu seinem Sohn gekommen ist und wie sich das durchzieht bis zum Schluss, dieses Verhältnis zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Leider sind Sektierer hergegangen, die haben die Gottheit Jesu geleugnet. Und andere, ich möchte jetzt nicht sagen, Sektierer sind gekommen. Sie haben dann, um diesen Jesus zu verteidigen, andere Dinge geleugnet, die was die Schrift lehrt. Oder verschweigen sie zumindest. Und das ist schade. Wir sollen das alles so lassen, wie es ist. Und ja, das müsste man jetzt vertiefen. Diese Gottheit hat ja diese Fähigkeit entwickelt, die er sich arbeitet, ja darum, wenn ihr die Bibel lest, euch zu versuchen, in Gott reinzuversetzen, in die damalige Situation, wie Gott denkt, wie er fühlt, darüber nachzudenken und darin zu verweilen, da nicht gleich wegzugehen. Und er schuf sie, wir müssen weitergehen, als Mann und Frau. Zuerst das Stärkere und dann aus dem Stärkeren heraus, das war nicht in einem Moment, der Schwächere. Genauso wie im Himmel. Da war auch zuerst der Vater und dann der Sohn. Zwei, die in einer bestimmten Ordnung zueinander stehen, wie gesagt. Die sich aber so lieb haben, dass sie in Wirklichkeit eins sind. Ein Geist im Himmel, ein Fleisch auf Erden. So könnte man einen göttlichen Plan, wenn man den Blick dafür hat, unterschreiben. Ich breche das jetzt einfach ab, weil das ist eine Sache, die wäre vielleicht zu vertiefen. Sündenfall. Und weil Gott der ist, lässt er sich seine Lieblingsidee auch durch den Sündenfall nicht kaputt machen. Allerdings für die zwei Menschen wird es ab sofort schwieriger, und zwar für beide. Das sieht man, wenn man das Wort liest: Dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und dem Aber, das, was dazwischen steht. Kennt ihr das? Ja, schon, du hast recht. Aber, das ist uns bewusst. Es wird schwierig nach dem Sündenfall für Mann und für Frau. Frau, du wirst ab sofort deinem Mann unterstehen. Mit dem wirst du es nicht einfach haben. Und auch du, Mann, wirst eine Frau haben. Glaubt, in Wirklichkeit weiß sie besser, wo es lang geht. Das ist ein potenzieller Widerspruch, ständig im Raum. Und diese Spannung, in die hinein Gott jetzt diese zwei Menschen entlässt, die wird auch nicht aufgehoben durch den Tod Jesu, Jahrtausende später. Eins ist sicher, das schöne Bild, das ich vorher gezeichnet habe, Gott der Sohn und Gott der Vater, und die Frau und der Mann, das passt oft ab sofort nicht mehr so gut zur menschlichen Ehe. Das ist eine Nummer zu groß geworden für den gefallenen Menschen. Wir Menschen brauchen jetzt ein neues Bild, in das wir hineinwachsen können. Ein Bild, das was uns angemessener ist, ein Bild voll Gnade. Und das dürfen wir haben in Jesus Christus. Das Bild ist wirklich vollkommen noch auf Maß für uns gemacht. Und deshalb lesen wir jetzt dieses zweite Bild im Epheserbrief, Kapitel 5, Abvers 22. Und da möchte ich noch ein paar Worte dazu sagen. Die Zeit ist fortgeschritten, mit einem besonderen Blick eben auf den Mann. Denn in diesem Kapitel steht jetzt ganz klar, wie wir, wenn er unsere Herrschaft über unsere Frauen ausüben müssen, wie das auszuschauen hat. Ich lese Epheser 5, Abvers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollten auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber ehre den Mann. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst. Wie ich gestern Abend mit rummachen wollte, an diesem Text bin ich in Krise gekommen. Und zwar eine große Krise, nicht die üblichen Krisen, die man hat, wenn man eine Predigt vorbereitet. Keine Idee. Gar nichts. Ist das möglich, habe ich mich gefragt. Jetzt hast du den theologisch anspruchsvollen Teil im Kasten. Werden dir wohl ein paar Worte einfallen zu Epheser 5. Bist ja 30 Jahre verheiratet. Nichts. Dort schreibst du ein paar Parallelstellen raus. Petrusbrief und so. Nichts. Alles da. Sprichst du über Christus, haben wir gedacht. Das sind schöne, wunderbare, erhobene Worte da. Die Leute werden berührt sein. Nichts. Ich bin gelegen wie tot. Funkstille. Da haben wir gedacht, ja, ich hab's gewusst. Legst du am besten nieder, haltest es aus, was auszuhalten ist, und wartest, bis der Herr zu dir spricht. Karl, verstehst du das, was du liest? Ich habe keine Stimme gehört, aber ich wusste, das ist der Herr. Immer nicht mit dem Verstand, mit den sechs Farben, wie wir zuerst gesehen haben, sondern gibt ein tieferes Verstehen. Es ist ganz weit drinnen. Und bitte? Tiefe Wasser, ja. Ihr wusst, Herr, habe ich gesagt, ich will dein Wort an mir arbeiten lassen. Das Wort Gottes hat ja die Fähigkeit, lebendig und kräftig und scharf zu sein wie ein Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Ich bin da gelegen und habe gesagt, Herr, jetzt will ich das aushalten, ich will es zulassen, vor deine, mich dir zu stellen, in meinem Innersten. Herr, du weißt, dass mir das eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht besonders liegt, meine Frau zu lieben wie mich selbst. Herr, ich weiß aber auch, dass das, was du da schreibst, genauso von dir gemeint ist. Und Herr, ich weiß, das habe ich auch gewusst, du wirst mir den Ausweg zeigen. Und nach einer gewissen Zeit habe ich Frieden gehabt. Geschwister, wenn wir an uns selbst verzweifeln, an unserer Eigenliebe, wenn wir sie entdecken mal, und darum verzweifeln, und unsere Eigenliebe, die ist niemals zu klein, dann ist immer zu groß. Dann gibt es ein Wort des Herrn, das ist wie Balsam für uns. Das heißt, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Es gibt in unserem Leben, in jedem Leben von uns, keinen Tag, an dem wir nicht vor der Aufgabe stehen, über unseren eigenen Schatten zu springen. In großen Dingen und in kleinen. Das Schwert vom Wort Gottes muss jeden Tag seinen Dienst an uns tun. Und wir müssen es zulassen. Morgens früh, wenn wir aufstehen, stellt uns jeden Tag der Herr vor die Frage, willst du es heute auch wieder zulassen? In der Praxis draußen. oder willst du ein seelischer Mensch bleiben? Ich, vielleicht schön verdeckt. Oder willst du tun, was der Geist dir sagt? Der Geist und die Seele sind zwei verschiedene Sachen. Und wenn du tust, was ich dir sage, dann wirst du leben, sagt der Herr. Und deine Umgebung wird auch leben. Und das ist schön zu wissen, dass das normal ist, dass wir es nie haben, sondern dass wir immer vor der Herausforderung stehen, das, was der Herr uns sagt, zu verwirklichen. Aber dass es unumgänglich ist, dass wir uns diesem Bad im Wort, haben wir gehört vorher, stellen, dass wir dieses Bad täglich machen, das, was der Herr für seine Gemeinde hat, damit sie sauber ist. Wir müssen jeden Tag bereit sein, unsere falschen Gedanken loszulassen und gegen seinige auszutauschen. Dieses Bad zu nehmen. Kennt ihr den Witz vom Tim und vom Tom? Die Mutter bringt die Zwillinge Tim und Tom ins Bett. Der eine lacht und lacht, während der andere grantig drin schaut. Was habt ihr denn, will die Mutter wissen? Tom antwortet lachend: Du hast Tim zweimal gebadet und mich nicht. Das ist lustig, aber für unser geistliches Leben nicht zu empfehlen. Ich denke, der, was geschrien hat, der ist letzten Endes, wenn sie die Salmen so praktiziert haben, das sauber gewesen und der andere ist blieben, wie er gewesen ist. Ihr Männer, letztes Wort jetzt. Wie kriegen wir es hin, dass wir unsere Frauen so lieben, wie der Christus seine Gemeinde? Ich denke mal, ich bin sicher, dass alles damit beginnt, dass wir sagen, ich will. Wo ein Wille, da ist ein Weg. Geschwister, nicht unsere Kraft zählt, sondern unser Wille. Wenn ich weiß von einem Paar, wo er sagt zu ihr und sie zu ihm, ich bin zwar schwach, aber ich will, und zwar das tun, was da steht, dann ist mir nicht mehr bang um dieses Paar. Das Wesentliche ist schon passiert. Der Rest wird kommen. Jeden Tag in Angriff zu nehmen, aber es nicht aufzuhalten. Ich will meiner Frau treu sein. In jeder Beziehung, auch dann, wenn sie mir untreu sein sollte. Aber kehrt vorher. Das will ich von meinem Herrn lernen. So geht der Herr mit mir um. Und das möchte ich lernen weiterzugeben. Es heißt im 2. Timotheus, wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Was heißt verleugnen? Verleugnen heißt die Bekanntschaft abstreiten. Aber das passiert nicht so schnell. Brüder, unsere Frauen haben Schwächen. Wir aber können lernen, damit umzugehen. Geh deinen Weg, Mann, möchte uns zurufen, alle Männer. Mache es nicht davon abhängig, ob sie ihren Weg geht oder nicht. Der Herr gestattet uns das nicht. Er ist auch seinen Weg gegangen, unabhängig davon. Er hat uns zuerst geliebt, haben wir gesehen. Und es war nicht umsonst. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche. denn du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Wo steht es? Oh, jetzt hat die Bibel keiner gebracht. Sprüche, ne? Nicht weit weg. Prediger. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, denn du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Das ist eine Verheißung. Seien wir Mann, seien wir Frau. Das zu tun, was der Herr sagt, sei unser Mann, unsere Frau, gläubig, ungläubig. Vielleicht können wir sogar unseren Partner, wenn er ungläubig ist, damit retten, sagt die Schrift. Aber sie sagt auch an anderer Stelle, du bist aber nicht sicher, dass das passieren wird. Und das ist auch nicht der Beweggrund. Der Beweggrund ist der, dass ich in der Ehe ein göttliches Vorbild bei mir habe, das ich verwirklichen darf. Ich für mich allein verantwortlich. Denn du wirst es nach vielen Tagen wieder finden.